toll, dass ihr dabei seid bei der aktuellen Folge dieses Interview-Podcasts Advantage. Hier bekommt ihr kostenlos die erste Hälfte des Gesprächs der neuen Folge. Das Gespräch endet nach der Hälfte des Interviews und das gesamte Interview, das gibt's exklusiv auf der Patreon-Seite dieses Podcasts unter www.patreon.com/advantagepodcast. Und jetzt viel Spaß beim Hören.
Guten Tag aus Melbourne, aus der Quarantäne. Das ist anders abgelaufen, als ich und ihr alle euch das wahrscheinlich erhofft habt. Es ist gerade Donnerstagnachmittag, früher, das stimmt gar nicht, doch, früher Nachmittag, 12.47 Uhr. Bei euch ist es mitten in der Nacht, 2.47 Uhr. Und ich nehme diesen Podcast auf. Ich habe mit Yannick Hanfmann gesprochen, knapp 20 Minuten, etwas mehr. Nicht ganz einen Tag, nicht ganz 24 Stunden, nachdem er in der zweiten Runde der Australian Open gegen Rafael Nadal antreten durfte und das sehr, sehr gut gemacht hat, sich teuer verkauft hat und ja allgemein auch sich durch die Quali gespielt hat und hier gute Leistungen gebracht hat und sich wieder an die Top 100 rangepirscht hat und ja, es auch riesig von ihm war, dass er sich Zeit für mich genommen hat. Denn wir sind ja so ein bisschen die Hände gebunden. Ich wollte euch gerade so ein bisschen mitnehmen, was hier so bei mir vorgefallen ist. Das interessiert euch ja vielleicht auch als Patreons. Ich bin Donnerstag um 11 Uhr morgens Ortszeit gelandet nach einer Odyssee von 29 Stunden. Mein dritter und letzter Flug von Singapur nach Melbourne ist ausgefallen mit EasyJet. Ich wurde automatisch umgebucht auf Singaporean Airline. Allerdings erst 16 Stunden später und ich wäre statt Donnerstag erst Freitag angekommen und ich hatte schon Aufträge für den Spiegel am Donnerstag. Ihr wisst, dass das mit Djokovic ja sehr heiß war und ich da auch das Maximum rausholen wollte. Dann habe ich 5 Stunden am Gate gesessen. In Singapur waren die sehr streng mit den Corona-Regeln. Wir wurden direkt zu dem Gate gebracht und dann haben die mir da gesagt, dass die jetzt da 17 Stunden warten müssen auf ihren Flug und umbuchen ist nicht möglich. Ich habe auch nichts ersetzt bekommen. EasyJet und so war da nichts zu erreichen. Es war sehr nervenaufreibend. Diese 5 Stunden sind sehr schnell rumgegangen. Ich habe es tatsächlich noch geschafft, umzubuchen, leider für viel zu viel Geld. Aber ich kann es eigentlich auch hier sagen. Ich habe 700 Euro bezahlt, um den früheren Flug zu bekommen, damit ich am nächsten Tag arbeiten kann. Und so bin ich im Endeffekt, also nochmal 700 Euro extra, ne? Könnt euch ja vorstellen, dass das schon ein bisschen was kostet, hin und zurück zu fliegen. Wobei ich da durch Spartickets und so ganz gut aufgestellt war. Aber bei Spartickets kann dann auch halt so mal, Entschuldigung, aber so eine Scheiße passieren. Und das war alleine schon Aufregung genug. Dann kam ich in Melbourne an, total fertig mit Jetlag und allem drum und dran um 11 Uhr. Hab mein Visa und so dort alles, ist alles glatt gegangen. Hab einen Schnelltest gemacht, bin zu meinem, der negativ war natürlich, und bin zu meinem Airbnb, hab eingecheckt und bin sofort auf die Anlage und hab gearbeitet. Hab Artikel geschrieben für das Spiegelmagazin und für online über Djokovic und dem Turnier hätten Schnelltests gelangt, aber die Regierung verlangt in den ersten 24 Stunden nochmal einen PCR-Test und den haben auch fast alle Journalisten gemacht und ich wollte nicht irgendwie in so eine Ecke gedrängt werden oder irgendwie Ärger bekommen. Also bin ich heimgegangen in mein Airbnb, bin schlafen gegangen, spät abends, war gut fertig, war froh, dass ich 6-7 Stunden durchgeschlafen habe. Und bin am Freitagmorgen sofort ins Turnierhotel gegangen, wo das offizielle PCR-Testing der Australian Open stattfindet und habe mich testen lassen. Das wisst ihr vielleicht auch oft aus der Instagram-Story von Advantage-Podcast, wo ich auch ein paar Spieler gesehen habe, die sich dort testen haben lassen. Da bin ich sehr früh dran gekommen, habe zeitgleich zu dem PCR-Test auch einen Rapid-Test gemacht unter Aufsicht. Der war negativ und so durfte ich auch am Freitag wieder auf die Anlage, habe gearbeitet. Hab Artikel geschrieben und bin, ihr erinnert euch, Freitag war der Tag, wo der Immigrationsminister um kurz vor 6 abends das Visa wieder gecancelt hat von Djokovic. Und dann habe ich mich aufgemacht in die Stadt, war wieder vor dem Detention Hotel und war vor der Anwaltskanzlei Djokovic, von Djokovics Anwälten, mit rund 30 anderen Journalisten, hab eine Live-Schalte gemacht für den WDR 2 im Fernsehen, das hat vielleicht auch der ein oder andere von euch gesehen, wobei die Live-Schalte in dem Beitrag nicht vorkam, sondern waren einfach nur ein paar Töne reingeschnitten. Und danach gucke ich auf mein Handy und dann war mein PCR-Test positiv und ich stand inmitten der Journalistengruppe und habe mich dann natürlich sofort entfernt und bin in mein Airbnb. Ja, dann wurde mir gesagt, dass meine Viruslast sehr niedrig ist und dass das darauf schließen lässt, entweder, dass ich das schon hatte und ich mich deswegen jetzt ganz schnell freitesten lassen kann, oder dass es gerade erst bei mir anfängt. Es hat gerade erst bei mir angefangen. Ich bin Samstag in so ein Quarantänehotel verlegt worden, muss man aber sagen, Tennis Australia und so, total lieb. Das Hotel ist total gut. Also ich habe hier ein Wohnzimmer und ein kleines Zimmer und sogar einen Balkon. Also ich darf mich wirklich nicht beschweren. Und Samstagnachmittag haben dann meine Symptome angefangen. Ich hatte ja noch geschrieben, von wegen keine Symptome und so und hoffe schnell raus zu sein, Pustekuchen. 2 Tage lang lag ich flach mit Fieber bis Montag, Husten und allem drum und dran. Und ich bin symptomfrei seit Mittwoch und seit Dienstagabend und darf 7 Tage nach dem Testergebnis raus. Und das ist morgen am Freitag. Und darf zumindest jetzt noch sozusagen 1,5 Wochen von den Australian Open berichten. Ist natürlich Worst-Case-mäßig gelaufen. Finanziell natürlich auch so, dass ich mich hier noch mit Tennis Australia einigen muss, was das Quarantänehotel angeht, als Extrakostenpunkt. Und ja, weniger geschrieben habe ich auch. Muss ganz klar sagen, meine Medien waren sehr loyal und haben mir auch Sachen abgekauft, aber es ist natürlich nicht so, wie wenn ich selbst auf der Anlage wäre. Von daher fetten Dank an 63 Patreons, die mich unterstützen. Eins, zwei haben sogar abgegradet. Um mich wahrscheinlich zu unterstützen. Ich werde in der nächsten Ausgabe das namentlich auch nochmal alles auflisten und wollte mich trotzdem jetzt schon mal bei euch bedanken und euch viel Spaß wünschen mit der Folge mit Janik Hanfmann. Hörerfragen sind dabei und eigene Fragen von mir sind dabei und ich glaube, es ist ganz gut gewesen. Und dabei wünsche ich euch jetzt viel Spaß und ich versuche, ja, die nächsten Tage auch mich nochmal zu melden per Podcast. Mal gucken, was möglich ist. Ich werde es jetzt so machen, dass die erste Folge, also dass diese Folge am ersten Tag für die 7-Euro-Pledges und höher frei ist. Am zweiten Tag kommen dann noch die 5-Euro-Pledges dazu und am dritten Tag gebe ich es for free, aber nicht komplett wie immer, ne? Also, passt auf euch auf, liebe Grüße nach Deutschland und danke für die Treue und die Unterstützung. Ja, hallo liebe Leute, liebe Advantage-HörerInnen, liebe Patreons, zur Folge 65, eine kleine Spezialfolge aus Melbourne, aber anders als gedacht. Mein Gesprächspartner sitzt mir nicht irgendwie mit Sicherheitsabstand und Maske gegenüber, sondern virtuell in der Leitung begrüße ich zur Folge 65 Jannik Hanfmann. Hallo.
Hallo, hallo. Ja, zumindest nicht, zumindest in der gleichen Stadt, ne?
Ja.
Virtuell, aber in der Stadt.
Wir sind sehr viel näher zueinander, als wir das in Deutschland wären. Ich bin 1,5 Kilometer ungefähr von der Anlage entfernt. Ich weiß nicht, wie weit dein Hotel weg ist. Vielleicht sind wir sogar noch näher. Ich bin hier in so einem Skyscraper in der 17. Etage gefangen. Noch einen
Ja,
Tag,
ich
aber.
bin auch, ich bin auch 17. Stock. Das ist ja sehr gut. Auf Augenhöhe.
Auf Augenhöhe immerhin. Gut, dann dürfte das mit dem WLAN ganz gut klappen, auf jeden Fall. Yannick, von Herzen danke, dass du dir in dem ganzen Trubel Zeit nimmst für den Advantage-Podcast. Weiß ich sehr zu schätzen nach dem gestrigen Spiel gegen Rafael Nadal. Du hast, wie du es eben im Vorgespräch gesagt hast, ganz schön viel Screen-Zeit gehabt, also viele Interviews gemacht und Eurosport-Aufmerksamkeit und auch ATP-Aufmerksamkeit, die, glaube ich, auch gut sind für dich, die dir alle gönnen nach den Verletzungssorgen. Deswegen danke, dass du dir Zeit nimmst. Wir steigen auch direkt ein für alle, die ein ausführliches Karriereinterview mit allem drum und dran mit Jannik Hanfmann hören wollen, empfehle ich Folge 9. Also wir sind jetzt bei Folge 65. Also Jannik war einer der ersten in der Anfangszeit, der sich Zeit für mich genommen hat. Das einfach mal googeln, Advantage Podcast, Jannik Hanfmann, da kommt man zu einem Karriereinterview. Wir steigen direkt ein. Ich muss mich bei dir entschuldigen, Jannik. Ich hab eine falsche Einschätzung gegeben im letzten Podcast mit Christopher Kaas. Da habe ich die These aufgestellt, dass es für dich vielleicht gar nicht so gut ist, dass du beim ATP Cup bist und im Endeffekt nur hohe Trainingsqualität hast und keine Matchpraxis hast vor der Quali. Hast du mir mal wieder gezeigt, dass ich keine Ahnung habe von Tennis. Aber ich wollte trotzdem mal mit einsteigen und sagen, wie du das vorher gesehen hast, ob du dir da auch Sorgen gemacht hast oder ob du das sogar gut fandest, eher beim Team zu sein und hohe Trainingsqualität zu haben, statt irgendeinen Challenger zu spielen zum Beispiel.
Ja, also ich habe mir natürlich Gedanken gemacht, weil ich auch wusste, ich habe letztes Jahr relativ früh die Saison beendet, also hatte dann jetzt schon eine Weile kein Competitive Match mehr. Ich habe dann zwar ein bisschen Liga gespielt in Italien und Frankreich Ende der Saison oder Ende des Jahres, aber das ist ja nicht das Gleiche wie Turniere zu spielen. Und ja, da waren dann die Gedankenspiele so, hey, ich habe schon gehört, dass die Jungs vor mir, dass die nicht unbedingt dritter Mann sein wollten. Und dann ging es eigentlich nur um Oscar und mich. Und Oscar hat dann auch geschrieben, dass er auch ATP spielen wollte und dass ich dann quasi der nächste Mann wäre für ATP Cup. Und ich habe aber vor 2 Jahren, als der ATP Cup zum ersten Mal stattgefunden hat, da hätte ich auch dritter Mann sein können und war anstattdessen dann aber im Challenger in Nouméa. Und habe mir das dann so von der Ferne so angeschaut und habe dann meinem damaligen Coach auch Lukas so gesagt, Mann, hätten wir doch lieber ATP Cup gemeldet. Jetzt hängen wir hier beim Challenger rum und da ist halt so mega Stimmung und geile Matches. Auch wenn ich da jetzt nicht gespielt hätte, hätte ich da auch gerne dabei sein wollen. Und deswegen habe ich eigentlich dieses Jahr sofort gesagt, okay, wenn die Chance besteht für ATP Cup, dann mache ich das, auch wenn es kein Match sein wird. Und ja, im Endeffekt glaube ich, habe ich die richtige Entscheidung getroffen. Hinterher ist man immer klüger, wenn ich jetzt erste Runde Quali verloren hätte. Das ja auch tatsächlich hätte sein können mit 6-7-0-3 in der ersten Quali-Runde. Dann wäre es vielleicht so ein bisschen blöd gewesen, aber ja, hat ja gut geklappt jetzt eigentlich.
Du sprichst es von selbst an. Gab es irgendwie einen Turnaround-Point in dem ersten Match, wo es nicht so gut aussah, dass du dich dann durch die Quali, so berappelt hast und marschiert bist?
Ja, also ich weiß noch genau, als es 6-7-0-3 stand auf der Bank, war ich so ein bisschen, beim Wechsel war ich so ein bisschen, ja, ein bisschen weinerlich, würde ich sagen, innerlich so ein bisschen, oh mein Gott, weil es war ein enges Match und dann hat er wirklich gut gespielt Anfang des zweiten Satzes, hat so das Momentum mitgenommen vom ersten und dann habe ich so gedacht, ja, eigentlich war es okay, aber ist wieder unglücklich so gelaufen. Und dann habe ich mir aber relativ schnell beim Aufstehen so gedacht, okay, komm, jetzt bringt ja jetzt nichts hier so rumzujammern. Jetzt gib nochmal Vollgas. Ich glaube, ich habe dann auch das Spiel bei 0-3 ein bisschen aggressiver gestaltet und ein bisschen mutiger gespielt und mir noch so ein bisschen Push gegeben. Und was ich vielleicht sonst im letzten Jahr öfters dann mal vielleicht nicht gemacht habe, habe ich jetzt in dem Match dann geschafft. Und es hat sich dann auch so ausgezahlt, weil ich bin dann relativ gut zurückgekommen, habe dann wirklich echt nochmal ein Level draufgesetzt. Und seit dem Match lief es dann halt einfach ja gut, weil ich habe dann Tiebreaks gewonnen, ich hab viel mehr an mich geglaubt und ja, habe das dann so ein bisschen mitgetragen bis ins Hauptfeld.
Genau, du sprichst schon das Hauptfeld an. Ich wollte jetzt auch mal ein bisschen vorspulen, nicht alle Quali-Matches durchzugehen. Aber es gab eine lustige Sache auf Instagram. Hast du schon auch gesehen, nachdem du dich qualifiziert hattest. Du hast ja die Hände in die Höhe. Also, das war eigentlich ein ganz normaler Standardjubel. Kann man schon mal jubeln, wenn man die Quali packt. Alex Zverev hatte das ein bisschen zynisch in seiner Story kommentiert, nach dem Motto: Du sollst dich mal beruhigen. Du stehst erst im Hauptfeld. Und er hat ja mittlerweile auch eine große Aufmerksamkeit. Wie hast du das Ganze aufgenommen? Also, Aufmerksamkeit im Sinne von, ich weiß gar nicht, bei wie viel er jetzt ist, 1,5, 1,6 Millionen Follower oder so. Das ist ja schon eine ganze Menge, die das sieht.
Ja, also ich habe auch dann, ich weiß nicht, wann genau ich mein Instagram das erste Mal geöffnet habe nach der Qualifikation, aber als ich das geöffnet habe, meine Schwester schaut bei mir im Instagram auch ab und zu rein und das ein bisschen zurück, weil ich da keinen Bock drauf hatte. Und dann hat sie aber auch gemeint, der Alex hat da was gepostet und bei dir ist gerade die Hölle los. Also da ist richtig was los gewesen. Also man merkt schon, dass der natürlich Reichweite hat. Und dann haben aber auch sehr, sehr viele Menschen haben dann halt nicht genau gewusst, was die Beziehung zwischen Alex und mir ist, Sascha und mir. Und haben halt dann gedacht, ja, wie meint der das? Ist das irgendwie, habt ihr irgendwie Stress oder sowas? Und
Ach
Sascha
Gott.
selber wurde, glaube ich, auf der Pressekonferenz gefragt, ob da jetzt irgendwelche Probleme zwischen uns sind und so. Und da haben wir tatsächlich dann abends beim Kartenspielen drüber schmunzeln müssen. Aber ja, also er hat das natürlich in seinem Jokes so ein bisschen gemeint. Ich meine, ich weiß nicht, wie viele Qualis er in seinem Leben gespielt hat. Wahrscheinlich nicht so viele. Wäre tatsächlich interessant zu wissen, wie viele Qualis der spielen musste.
Ich glaube, der hat 2014, 2015 hat er Quali auf Slam-Ebene gespielt. Ich müsste nochmal nachgucken, aber ja, ich glaube schon.
Okay, ja. Ja, und für mich bedeutet es viel, für ihn bedeutet es viel, einen Grand Slam zu gewinnen. Also da gibt es Unterschiede, aber natürlich, ihn hat es, glaube ich, gefreut, dadurch, dass wir auch eine Weile trainiert haben im ATP Cup und ja, uns auch eigentlich gut verstehen, hat er sich schon für mich gefreut und das ist halt seine Art dann.
Wollte ich gerade sagen, wenn man ein bisschen im Profi-Tennis drin ist, dann weiß man, wie das gemeint war. Hat mich auch gewundert, dass das in der PK überhaupt ein Thema war. Sollten wir eigentlich die Zeit anders nutzen. Aber gut, ist wie es ist. Australian Open waren mal Happy Slam, sind es immer noch. Wenn man die Sonne heute sieht, wenn ich hier rausgucke, 30 Grad, die Sonne scheint, dritter Wettkampftag. Corona begleitet uns natürlich noch ein bisschen. Jetzt ist ein französischer Spieler nach dem Match gegen Gasquet ja bei der Ausreise oder vor der Ausreise, musste ja einen PCR-Test machen, positiv getestet worden. Die Regel ist ja, dass ihr Spieler nach Ankunft einen PCR-Test gemacht habt und dann nochmal einen Test unter Beobachtung, also unter Superweisung praktisch zwischen dem fünften und dem siebten Tag und danach wird man eigentlich nicht mehr getestet. Hat dir das irgendwie jetzt, du warst ja auch eine ganze Zeit lang auf der Anlage, Bauchschmerzen bereitet? Wie haben das die deutschen Spieler so unter sich eingeschätzt, die ganze Lage?
Ja, also es war dann so ein bisschen komisch, als es hieß, zwei PCR-Tests, also nach Ankunft und fünfter bis siebter Tag hieß erst PCR-Tests zweimal, dann auf einmal Schnelltests beim zweiten Mal und dann auf einmal unter Beobachtung. Also es wurde dann irgendwie immer ein bisschen laxer und das haben wir auch nicht so ganz verstanden. Dann haben die aber gemeint, dass das die PCR-Testungen, dass die teilweise zu lange gedauert haben. Dass die Ergebnisse zurückkamen, dann haben wir es wieder ein bisschen besser verstanden. Schwer zu sagen, also jetzt auf der Anlage rumzulaufen, wo so viele Spieler waren, die jetzt dann nach dem Test, nach der ersten Woche nicht mehr getestet werden, ist natürlich ein bisschen ein komisches Gefühl, aber muss ich ehrlich sein, habe ich mir jetzt nicht so viel Gedanken gemacht, weil ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dadurch, dass ich Covid hatte im Juli, habe ich mir einfach so ein Gefühl aufgebaut von, ja, du hattest das schon, mach dir nicht so viele Gedanken, weil ich glaube, wenn ich das machen würde, dann und da immer so ein bisschen ängstlich oder vielleicht Menschen vermeiden, rumzulaufen, das will ich dann auch nicht. Und dann, ja, ich meine, wenn man es dann noch bekommt, ich bin jetzt auch kurz vor der Ausreise, deswegen, ich will jetzt hier keinen Blödsinn erzählen und dann sitze ich in ein paar Stunden da und habe ein positives Ergebnis. Nee,
das ist ja auch, aber Yannick, das ist ja auch kein... Das ist ja auch kein Blödsinn, das ist ja völlig berechtigt, auch was du sagst. Es gibt da auch kein richtig oder falsch, wenn du jetzt dich dazu äußerst und dann trotzdem der PCR-Test positiv ausfällt. Dafür kannst du ja nichts. Ja. Ich spreche ja jetzt auch aus Erfahrung. Also ich habe bei meinem ersten PCR-Test nach 21 Stunden gemacht und zeitgleich der Rapid-Test war halt negativ unter Aufsicht und dann durfte ich halt arbeiten. Und 14 Stunden später bin ich inmitten von Reportern vor dem Anwaltsbüro von Djokovic und krieg mein Testergebnis positiv aufs Handy. Ja? So, das ist, es ist halt ein bisschen Lotto. So, ich habe mich 7 Tage in Deutschland isoliert und bin dann 3-mal aber Economy geflogen, in vollbesetzten Flügen.
Ja. So. Ja, und das ist da kann so viel passieren. Ne? Ja, die Flüge sind bei mir zumindest im Hinweg sehr, sehr voll gewesen.
Die waren ausgebucht bei mir. Ich bin Economy geflogen. Ich saß inmitten von Leuten, 20 Kinder ohne mit Masken unter der Nase, teilweise am Rumhusten. Das ist aber gut. Das Risiko war mir bewusst, dass es jetzt ausgerechnet mich getroffen hat. Ist halt so. Schwieriges Thema. Kommen wir zu was Angenehmeren, um unsere Zeit besser zu füllen. Über das Match gegen Kokkinakis hast du öffentlich schon viel geredet, auch über die Fußballstimmung, deswegen skippen wir das mal. Kommen wir zum Match gegen Rafael Nadal. Wenn du die beiden Stimmungen vergleichst zwischen Center Court und einem etwas kleineren Court, wo die Australier total abgehen, was würdest du da für eine Einschätzung abgeben?
Ja, sind zwei verschiedene Atmosphären einfach, ne? Du hast halt da diesen Court 3, der der Pickepacke voll war und wo die Leute getrommelt und gesungen haben und sich Kriegsbemalungen auf den Körper getan haben. Und dann hast du halt Rod Laver, dieses große Stadion, das nicht ganz voll war, aber ich glaube eigentlich ganz gut besucht war und wo halt auch eine Riesenstimmung aufkommt, nur halt ein bisschen neutraler. Ne? Da ist halt so eine Stimmung von, okay, hier spielt der Rafa Nadal gegen den Qualifikanten, den man auch so ein bisschen pushen kann. Aber Rafa ist der große Superstar und wir freuen uns, wenn der Rafa gewinnt. Und dann Court 3 war halt einfach, wir geben alles, dass der Kokkinakis da irgendwie den Deutschen schlägt und wir versuchen alles. Und deswegen waren das eigentlich zwei schöne verschiedene Matches, die ich beide auf eine gewisse Art und Weise auch genossen habe. Das erste, weil ich da gut gespielt habe und gewonnen habe und meine Nerven richtig gut behalten habe. Und beim zweiten, also gegen Rafa und Rod Laver, weil ich das Gefühl hatte, hey, ich war eigentlich dran an einem engeren Ergebnis und vielleicht an einem Satzgewinn mal hier und da oder einfach auch gezeigt, dass ich da gut mitspielen konnte und ihm auch wehtun konnte. Und ich glaube, das haben die Menschen auch gemerkt und mich da auch ein bisschen supportet. Und deswegen waren das zwei wirklich schöne Hauptfeldmatches, die man, glaube ich, auch so nicht immer kriegt.
Sehe ich ähnlich. Erzähl doch mal den HörerInnen bitte die Rotation bei Nadals Topspin. Ich habe sie schon oft genug sozusagen mit meinen Augen auf Augenhöhe gesehen, neben dem Platz oder hinter dem Platz, aber natürlich nicht auf dem Court, zum Glück nicht, um Gottes Willen. Du hast es ja schon einmal erlebt, auch auf Grand Slam-Niveau. Wie war es gestern für dich auf Hartplatz? Es sah gut, also ich fand nicht, dass du Probleme hattest damit.
Ja, also es ist ein bisschen leichter als auf Sand, ist ja klar, weil auf Sand ist er einfach noch mal gefährlicher. Und ich bin eigentlich auch jemand, der lieber auf Sand spielt. Deswegen habe ich mir so ein bisschen gedacht, okay, wie ist es denn jetzt auf Hartplatz? Obwohl ich jetzt das Gefühl habe, ich habe mein Spiel auf Hartplatz wirklich verbessert. Und ich muss tatsächlich auch sagen, wenn man gegen ihn spielt, dann ist Hartplatz einfach ein bisschen besser. Weil der Spin ist immer noch sowas von heavy. Aber nicht ganz so wie auf Sand, weil vor allem, wenn du es dann auch schaffst, ihn, zum Beispiel, ich bin ja immer mit meiner Rückhand, wenn ich konnte, bin ich halt früh drauf und habe sie attackieren wollen, diese Vorhand. Und auf Sand ist es dann so, dass du wirklich aufpassen musst, dass der Ball nicht mal noch mal so ein kleines Stück verspringt. Und wenn du dann Gas gibst mit der Rückhand, auf Sand stoppt der Ball halt ein bisschen und auf Hartplatz geht er ganz gut durch. Und ich glaube, dass Rafa immer noch einfach so gefährlich ist mit dem Spin, weil er so heavy ist und weil es kein anderer Spieler auf der Tour so spielen kann wie er. Vielleicht Alcaraz tatsächlich mit der Vorhand, vielleicht kann der auch so heavy spielen. Aber deswegen ist es halt so schwierig, wenn du mit ihm nie trainierst oder nur einmal gegen ihn gespielt hast, dann kommt da dieser Spin auf dich zu, den man so nicht wirklich hat sonst, ne? Auf den man sich wirklich nicht vorbereiten kann. Aber ich glaube, ich habe es ganz gut gemacht und der Hartplatz hat da ein bisschen geholfen, den ein bisschen zu neutralisieren. Deswegen verstehe ich, dass er halt auf Sand so einen unglaublichen Rekord hat und auf Hartplatz eben zwar auch sehr gut, aber halt ein bisschen schwieriger für ihn ist.
Deine Bälle dotzen aber auch nicht so schlecht ab auf Sand, vor allem wenn es ein bisschen höher gelegen ist, wie wir wissen. Stichwort München etc. Kommen wir zum Ende nochmal zu ein paar Hörerfragen. Du weißt ja, dieser Podcast ist auch hörerfinanziert, werbefrei. 63 Leute, die diesen Podcast unterstützen. Fetten Dank. Auch ein paar haben upgegradet jetzt die Woche, wahrscheinlich um mir zu helfen. Ihr wisst, wer ihr seid. Ich werde euch im nächsten Podcast auch nochmal nennen. Vielen Dank. Es kam ab dem 7-Euro-Pledge auch drei Hörerfragen. Deswegen starten wir mal direkt von einem Go zum nächsten, nämlich eine Frage zu Roger Federer von Elias. Elias, vielen Dank für deine Unterstützung. Er schreibt, Yannick, im Frühjahr 2016 durftest du, damals noch mit Ranking um die 500, eine Woche mit Federer in Dubai trainieren. Wie kommt man als so tief gerankter Spieler dazu? Ist das normal, dass sich die Topstars für ihre Trainingswochen solche Spieler raussuchen? Oder hat Team Federer damals schon einfach schon dein Top-100-Potenzial auf dem Schirm gehabt?
Ja, das müssten wir die fragen. Also das haben sie damals zumindest nicht gesagt. Nee, also der Kontakt.
Das war der erste frei zugängliche Teil der neuen Folge. Die zweite Hälfte hört ihr exklusiv auf der Patreon-Seite www.patreon.com/advantagepodcast. Dort könnt ihr mit einem kleinen monatlichen Beitrag dafür sorgen, dass es diese langen, unabhängigen Interviews ohne Werbung regelmäßig gibt und unterstützt zudem Yannicks unabhängige Arbeit als freier Journalist im Tennis-Doping- und Sportpolitik-Bereich.